Ja, ich bin wie angekündigt Juri Paul. Paul ist mein Nachname, tatsächlich. Da muss ich auch mit leben. Besonders schlimm ist, wenn ich bei Behörden anrufe oder sowas und die sagen dann, ja, ich bräuchte ihren Nachnamen. Ich sag Paul. Nee, ihren Nachnamen. Es ist Paul. Ja, nee, ich brauche ihren Nachnamen. Und irgendwie läuft das endlos weiter, bis die Leute endlich checken, dass Paul mein Nachname ist. Ich bin 35 Jahre jung, bin seit 12 Jahren mit meiner wunderbaren Frau verheiratet und wir leiten eine Männer-WG. Wir haben 3 kleine Jungs bei uns zu Hause, die uns regelmäßig herausfordern, aber auch mit Freude und Glück beschenken. Es ist für mich ein Riesenprivileg, hier heute zu euch predigen zu dürfen, mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Ich finde es genial, wenn wir als Gemeinde Gottes miteinander das Abendmahl feiern. Ich feiere das total und miteinander Lobpreis feiern, miteinander Jesus erheben. Ich habe dir ein Thema mitgebracht, was mich persönlich sehr herausgefordert hat und was mich auch gefordert hat in der Vorbereitung. Aber dazu werde ich dir gleich noch einiges mehr erzählen. Ich weiß nicht, ob du ungebetene Gäste kennst. Ja, gute Christen kennen ja sowas nicht. Die sind immer darauf vorbereitet, wenn die Tür klingelt, Kaffee ist fertig, Kuchen ist da. Vielleicht kennst du das aber vielleicht doch, dass Menschen irgendwie an der Tür klingeln und du sagst so, oh, ausgerechnet jetzt, das passt mir überhaupt nicht und ausgerechnet die Nase auch noch. Ja, vielleicht kommt das ja auch mal vor. Sie sind wie ungebetene Gäste. Sie kommen immer zu unpassenden Augenblicken und das Fatale ist, sie bringen meistens auch noch Geschwister oder Freunde mit. Und ich rede jetzt nicht von Personen, sondern ich rede von Versuchung und Anfechtung. Mein Thema, was ich heute mit euch teilen möchte, ist siegreich in Versuchung. Und vielleicht denkt der eine oder andere, boah, ist aber ein schwerer Klotz, Versuchung und Anfechtung. Aber ich glaube, dass es für uns, für mich und dich relevant ist, das Thema. Weil Jesus sich damit auch auseinandergesetzt hat. Und dabei geht es tatsächlich um natürliche und übernatürliche Begegnungen und Dimensionen. Immer dann, wenn du und ich glauben, wir wären im Glauben schon so fest und so reif, ist das meistens so der Stolperstein, dass wir ja, Versuchungen erliegen. Weil wir glauben, hey, ich bin so weit, da geht nichts mehr, der Teufel kann mich da nicht mehr versuchen. Keine Angriffsfläche. Meistens ist das der Stolperstein, über den wir stolpern, bei dem wir fallen. Bei Versuchung geht es darum, dass mein und dein Glaube auf die Probe gestellt wird. Und der Teufel uns etwas anbietet, was uns von Gott trennen soll, was uns von Gott isolieren soll. Und was nicht dem Willen Gottes entspricht. Etwas, was Gott nicht für mich und dich vorgesehen hat. Jeder hat von uns Versuchungen schon am eigenen Leib erlebt. Und je nach Grad der Versuchung, je nach Schwere der Versuchung, hat das in meinem und deinem Leben, in meiner und deiner Gottesbeziehung Spuren hinterlassen, wie wir jetzt die Gottesbeziehung leben oder wie wir vielleicht mit Mitmenschen umgehen. Wenn wir über das Thema Versuchung nachdenken wollen, dann möchte ich dich ermutigen, Versuchung und Anfechtung nicht einfach über dich ergehen zu lassen. Ja, manchmal verfallen wir in so eine Liturgie und ist alles gerade so mies und Versuchung und Anfechtung und der Teufel ballert gerade nur auf mich ein, sondern dich dem bewusst zu stellen. Und es gibt im Grunde nur 2 Optionen, wobei die eine Option keine wirkliche Option ist, wenn wir ehrlich sind. Resignation oder Triumph. Bei Versuchung können wir nur resignieren oder triumphieren. Und ich möchte mit dir heute einige Strategien an Beispiel Jesu betrachten, wie er damit umgegangen ist, wie er mit Anfechtungen umgegangen ist. Ich habe am Freitag mit einem jungen Mann gesprochen und es ging auch um das Thema Anfechtung. Und ich sage, ja, wir können von Jesus lernen. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben und er sagte, wow, ey, das ist ziemlich krass. Also Jesus ist hier und ich bin vielleicht irgendwo weiter unten. Ich bin nicht Jesus, du bist nicht Jesus, aber wir dürfen von ihm lernen, wie wir mit Anfechtungen umgehen. Und wir sind dabei, und das ist ganz wichtig, nicht auf uns, sondern auf die Hilfe des Heiligen Geistes angewiesen. Bevor wir so richtig in das Thema starten, möchte ich gerne mit dir beten. Du darfst gerne sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir als deine Gemeinde vor dich treten dürfen, vor deinen Thron treten dürfen, von dir versorgt werden, von dir empfangen dürfen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du zu uns heute sprichst, dass du uns die Herzen öffnest, dass du uns in Bewegung setzt, dass wir nicht passiv bleiben, sondern aktiv in Versuchungen kämpfen. Mit deiner Kraft, Heiliger Geist, und in deinem Sieg stehen wir, Jesus. Amen. Unser Predigttext steht in Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Vielleicht eine bekannte Geschichte für dich. Ich lese dir trotzdem einmal vor. Jesus wird gerade getauft und dann heißt es über ihn: Und dann wurde Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Er beantwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch Gottes Mund ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel über dich befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stößt. Jesus spricht zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Und wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche und alle Herrlichkeit dieser Welt und spricht zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Spricht Jesus zu ihm: Geh weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Ich weiß nicht, wie sehr du dich auf die Textlesung jetzt konzentriert hast, aber wenn du die Versuchungssituation von Jesus mal genauer betrachtest, ist sie in einen Rahmen gefasst. Und zwar Fasten und Anbetung. Das sind die beiden entscheidenden Begriffe für diese Versuchung von Jesus. Das sind die beiden entscheidenden Begriffe für Versuchung allgemein. Jesus hatte 40 Tage lang gefastet. Er hatte 40 Tage lang die Gegenwart seines Vaters genossen und sich stärken lassen, sich zurüsten lassen für das, was in den nächsten 3,5 Jahren vor ihm steht, aber auch für die Versuchung, die jetzt kommt. Und er beendet diese Versuchung, indem er klar macht, wen er anbetet und wer angebetet werden soll, wen du und ich anbeten sollen. Im Fasten wird geklärt, wie fit ist deine Beziehung zu Gott. Und in der Betung wird klar gemacht, wer ist der Mittelpunkt deines Lebens. Auch wenn dieser Text viele Fragen aufwirft, wir können sie nicht alle heute klären, aber einige Strategien möchte ich dir mit auf den Weg geben. Jesus wurde gerade getauft und er wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und die Wüste ist ein trostloser Ort. Es ist keine Sandwüste, es ist eher so Geröll, Gestein, Sträucher. Und die Wüste ist auch ein Ort, an dem der Glaube oft erprobt wird. Das Volk Israel zum Beispiel stand vor dem Berg Sinai und wusste nicht mehr weiter. Mose war 40 Tage lang auf dem Berg und die hatten sich ihre Gedanken gemacht. Was machen wir denn jetzt? Lass uns doch was Tolles machen. Wir bauen uns unseren eigenen Gott. Ein goldenes Kalb. Gesagt, getan. Mose fastet 40 Tage lang auf dem Berg und das Volk Israel betet gerade an. Und du merkst, es ist kein Zufall, dass die beiden Faktoren wieder zusammenkommen. Das Volk ist schwer gescheitert, aber Gott geht trotzdem seinen Weg. Die Wüste ist im alttestamentlichen Denken auch ein Ort, wo immer wieder Gottes Nähe erfahren wird, wo aber auch sich unreine Geister und Dämonen rumgetrieben haben. Und so eine Wüstenzeit ist hier auch bei Jesus zu finden. Mein erster Appell an dich ist, weil die Versuchung Jesu direkt an die Taufe anschließt, wenn Menschen sich in deiner Gemeinde, wenn Menschen sich hier bei euch taufen lassen, dann betet für sie. Menschen, die vom Herrschaftsbereich des Todes in den Herrschaftsbereich des Lebens vom Herrschaftsbereich des Teufels in den Herrschaftsbereich Gottes übergehen, sind meistens angefochten, werden meistens versucht. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich junge Leute taufe, dass sie danach echt krasse Zeiten der Versuchung erleben. Der Teufel gibt nochmal Vollgas, weil er nicht will, dass Menschen ganz mit Jesus leben. Und es zeigt mal wieder, dass die Taufe kein bloßes Ritual ist, sinnentleert und einfach nur, weil es gemacht werden muss, sondern da steckt Power hinter. Jesus wird nach der Taufe in die Wüste geführt. Und ich habe mich gefragt, warum? Nun, zwei Dinge möchte ich dir nennen, die mir aufgefallen sind. Und zwar, das eine ist, Jesus wurde erprobt, er wurde versucht, damit du und ich wissen, Jesus ist in meinen und deinen Anfechtungen mit dabei. Er weiß, wie es ist, angefochten zu werden, wie es ist, versucht zu werden. Du bist nicht allein, wenn du Anfechtungen durchstehst. Und der zweite Punkt ist, um dem Teufel zu beweisen, dass der Sohn Gottes nicht sündigt. Hätte Jesus gesündigt, könnte er nicht für mich am Kreuz sterben. Nicht für mich, nicht für dich. Weil er dann Schuld auf sich geladen hätte. Wenn wir Versuchungen gegenüberstehen, dann ist es wichtig, dass wir die Lügen des Teufels entlarven, weil er ein Lügner ist. Und dazu, wie gesagt, brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Mein erster Punkt, den ich mit dir teilen möchte, ist, der Versucher setzt bei deinen Bedürfnissen an. Jesus hatte Hunger. Er hatte 40 Tage gefastet und ich glaube, jeder von uns kann nachvollziehen, dass man dann schon gerne was essen würde. Der Lösungsansatz des Teufels ist, ich setze bei seiner Identität an. Wenn du Gottes Sohn bist. Anscheinend hat er bei der Taufe mitbekommen, dass der Vater gesagt hat, hey, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen, an ihm habe ich Freude. Das ist mein Sohn. Wörtlich sagt der Teufel, du bist doch Gottes Sohn. Er stellt seine Identität nicht in Frage, im Gegenteil, er provoziert ihn damit. Du bist doch Gottes Sohn, also beweise es. Verlass dich auf deine eigene Kraft, nicht das, was Gott von dir will. Tu das, was dir gerade gut tut. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du Situationen kennst, wo du sowas Ähnliches erlebst, wo der Teufel zu dir sagt, hey, das ist doch gerade das, was du brauchst. Vertrau auf dich, vertrau auf deine eigene Kraft, auf deine Bedürfnisse. Achte darauf, achte nicht darauf, was Gott dir vielleicht gerade vorenthält. Nun, erstens ist allein dieser Lösungsansatz, weil es vom Teufel kommt, Sünde, wenn man dem nachfolgt. Und zweitens, wäre es nicht Gottes Plan, wenn Jesus die Steine zu Brot verwandelt hätte? An sich wäre es kein Problem für ihn, dieses Wunder zu vollbringen. Aber es war nicht Gottes Plan. Und Jesus zitiert aus dem 5. Buch Mose 8. Und alle Zitate, die Jesus hier in dieses Gespräch einbringt, kommen aus dem 5. Buch Mose. Gott wusste, dass wenn er sein Volk über den Jordan bringt, sie ihn schnell vergessen würden. Wenn sie den Überfluss und den Reichtum geschmeckt hätten, hätten sie sich schnell von Gott abgewandt. Und er sagt, Leute, all das Gute, was dieses Land euch geben wird, all die Frucht, all der Ertrag, ist nichts im Vergleich zu dem, was ich für euch habe. Wir sind physische Wesen, wir sind aber auch seelische Wesen. Und wir brauchen Nahrung für unsere Seele. Und wisse, was deine Bedürfnisse sind, aber wisse auch, dass Gott deine Bedürfnisse auf eine andere Art stillen kann, die viel erfüllender ist als das, was der Teufel uns manchmal anbietet. Punkt Nummer zwei ist, diskutiere niemals mit dem Teufel, sondern proklamiere. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt mit dieser Aussage auf den Schlips trete oder nicht, aber ich habe schon mal Prediger gehört, die gesagt haben, hey, wenn der Teufel dich mit irgendwas versucht oder anfechtet, dann sag ihm, was du von ihm hältst. Sag ihm, dass er dich mal kann. Du bist ein Kind Gottes, da geht nichts. Ich muss ehrlich gestehen, das ist nicht wirklich biblisch. Wir finden an keiner Stelle in der Bibel die Aufforderung, dass wir mit dem Teufel in eine Diskussion eingehen sollen und ihm sagen sollen, was wir von ihm halten und dass er uns nichts kann und so weiter und so fort. Lass uns mal schauen, was Jesus macht. Jesus diskutiert nicht lange. Jesus zitiert aus dem 5. Buch Mose. Und das ist der springende Punkt. Diskutiere nicht, sondern proklamiere Gottes Gegenwart, Gottes Kraft in dein Leben, in die Situation, in der du gerade steckst. Jesus sagt wortwörtlich, es ist geschrieben worden und es steht immer noch da. Es ist geschrieben worden, das Wort hat immer noch Gültigkeit und es steht immer noch da. Und das Wort hat nicht Kraft, das Wort ist Kraft. Gottes Wort ist Kraft in meinem und deinem Leben. Und darauf dürfen wir uns berufen. Jesus wendet hier etwas an, was Paulus mir und dir später im Epheserbrief überliefert. Im 6. Kapitel sagt er, dass das Wort Gottes ein Schwert ist, eine Waffe ist. Und ich weiß nicht, ob du diese Passage schon mal gelesen hast, mit der ganzen Waffenrüstung und so weiter. Ist ziemlich interessant, kann ich dir nur empfehlen. Das Schwert ist das einzige Element in dieser Waffenrüstung, das dem Angriff dient. Was offensiv ist. Der Rest ist defensiv, ist für die Verteidigung gedacht. Und es ist wichtig, dass du und ich das Wort Gottes kennen. Die Bibel kennen, die Wahrheiten, die da drin für mich und dich aufgeschrieben hat, weil es Kraft ist, was da drin steht. Und wenn deine Bibel im Regal liegt und verstaubt, dann rostet in bildlicher Sprache dein Schwert. Und es ist wichtig, dass wenn es angefangen hat, Rost anzusetzen, weil du ungeübter damit bist, weil du keine Ahnung hast, wie es vielleicht zu gebrauchen ist oder was da drin steht, dann ist es Zeit für dich, dieses Schwert neu zu schleifen. Die Bibel aus dem Regal zu nehmen, den Staub abzuwischen und zu sagen, okay, was steht da drin? Und es klingt vielleicht altbacken, aber Verse aufzuschreiben oder auswendig zu lernen, ist nicht irgendwie altmodisch, es ist eine Kampfstrategie. Es ist eine Kampfstrategie, wenn du in bestimmten Bereichen deines Lebens Probleme hast oder mit Anfechtungen zu kämpfen hast, dass du dir Verse rausschreibst dazu und sie über dein Leben aussprichst und sagst, es steht geschrieben, wenn du angefochten wirst. Ich weiß nicht, kennt einer von euch den Film War Room? Ist ein ziemlich cooler Film. Mit ein paar Schwächen hier und da, aber die Strategie ist klar. Gottes Wort. Schreib's dir raus. Nimm's mit für deine Situation, wo du es brauchst. Und sprich's über dein Leben aus, weil es Kraft hat, weil es Kraft ist. Es ist die grundlegende Strategie, die Jesus anwandte. Punkt Nummer 3 ist, Gott hält mehr für dich bereit. Jesus hatte Bedürfnisse. Auch er war Mensch. Gleichzeitig Gott, aber auch bedürftig. Womit lockt der Teufel dich immer wieder in die Falle? Welche Bedürfnisse bei dir möchte er vielleicht mit falschen oder mit Lügen zufriedenstellen? Die Versuchung, dieses Angebot, Jesus, mach's doch zu Steinen. Er macht's doch zu Brot. Mach die Steine zu Brot, war das Problem. Nicht, dass Jesus Hunger hatte. Bei der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir etwas aufgefallen, als ich den Text so durchgearbeitet habe. Der Teufel fordert Jesus auf, dreckige Steine zu Brot zu machen. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber für mich ist nichts verlockender als ein frisches Brot. Schön knackig, frisch aus dem Ofen. Wenn ich mir dann vorstelle, ich müsste mir vorstellen, da liegen Steine, die dreckig sind, und die erst zu Brot zu machen, wäre für mich anstrengend. Also warum hat der Teufel Jesus nicht selbst Brot entgegengehalten? Nun, das Ding ist, dass der Teufel nichts anderes kann, als zu pervertieren, als zu entstellen. Er kann nicht schöpferisch, er kann nichts erschaffen, er kann nicht Leben schaffen, er kann nichts ins Leben rufen, er kann nichts Produktives, Konstruktives erschaffen. Und deswegen setzt er bei Jesus an. Und das Gleiche können wir für uns anwenden. Das, was der Teufel mir und dir vielleicht manchmal anbietet, der zweite Blick einer fremden Frau vielleicht gegenüber, die gerade auf dem Bordstein entlang geht, oder mal die Wahrheit etwas zu verbiegen, wenn es um Verantwortung geht in der Firma. Das sind alles Versuchungen, die nicht dem Plan Gottes entsprechen. Und die Situation an sich ist noch keine Versuchung, aber diesem Vorschlag, diesem Lösungsansatz zu folgen, schon. Jesus weiß, wie es ist, bedürftig zu sein. Er weiß, was du brauchst. Aber er macht hier eins deutlich: Gott hält mehr für mich bereit. Mein Vater hält mehr für dich bereit. Und er sagt, mir ist es wichtiger, Gott gehorsam zu sein, Gottes Willen zu folgen, als das jetzt zu erfüllen, wonach sich mein Körper sehnt. Und verstehe mich nicht falsch, Gott möchte nicht, dass wir uns durch Fasten kaputt machen oder sonst irgendwie uns selbst schaden, sondern es ist vielleicht eher als Mittel benutzen, in einem begrenzten Rahmen. Was bringt es mir, was bringt es dir, wenn unser Egoismus, wenn mein Egoismus, dein Egoismus gestillt ist, aber unsere Seele vor die Hunde geht? Und wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, dass wir in unseren Bedürfnissen, in dem, was wir wollen, nicht in dem, was wir brauchen, kein Ende finden. Wir wollen immer mehr, das ist die natürliche Natur des Menschen. Gott hält mehr für dich bereit, als das, was der Teufel dir anbietet. Und wenn du mal dir die Situation genau anschaust, wie diese Versuchung endet: Jesus hatte zwar Hunger, aber am Ende kommen Engel und dienen ihm und versorgen ihn mit dem Besten, was es gab. Also von daher, auch wenn es vielleicht mal länger dauert oder vielleicht nicht so läuft, wie du dir es denkst, Gott hält trotzdem mehr für dich bereit. Punkt Nummer 4 ist, der Versucher ist der Verdreher der Wahrheit. Er führt Jesus in die heilige Stadt, auf den Tempel. Der ausschlaggebende Punkt an dieser Situation ist, der Teufel wurde aus dem Himmel geworfen, weil er stolz war, weil er sich über Gott erheben wollte. Und jetzt fordert er Jesus heraus, in einer spektakulären Aktion sich vom Tempel hinunterzustürzen. Jesus wäre nicht zu Schaden gekommen. Das ist nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, dass Jesus sich selbst in den Mittelpunkt gestellt hätte und nicht seinen Vater dadurch verherrlicht hätte oder seinem Vater dadurch die Ehre gegeben hätte. Der Teufel fordert ihn zu einer spektakulären Aktion auf. Dabei ist es das Ziel von Jesus, demütig und elendig am Kreuz zu sterben, um für mich und dich die Schuld zu tragen und Vergebung zu erwirken. Zum ersten Mal benutzt der Teufel auch eine Bibelstelle und zitiert aus dem 91. Psalm. Du wirst dir den Fuß nicht stoßen. Gottes Engel werden dich beschützen. Komm schon, Jesus, wirf dich hinab. Völlig aus dem Kontext gerissen und überhaupt nicht im Zusammenhang. In dieser Stelle geht es darum, dass Gott einen beschützen möchte vor Menschen, die einem schaden wollen, und vor Mächten, die einem schaden wollen. Der Teufel als Durcheinanderbringer hat es bei Adam und Eva schon geschafft. Er hat gegen Gott rebelliert, ist gescheitert und deswegen versucht er es bei den geliebten Menschen unseres Gottes. Und bei Adam und Eva hat er es auch probiert. In 1. Mose 3, Vers 1 steht Folgendes: Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Nee, hat er nicht. Gott hat gesagt, ihr dürft nur von dem einen Baum nicht essen, der mit einem anderen zusammen in der Mitte steht. Von dem Rest hat er nichts gesagt. Aber das ist seine Art und Weise, etwas in Frage zu stellen. Glaubst du wirklich, dass Gott dir deine Schuld vergeben hat? Hat Gott wirklich gesagt, dass er alles vergibt? Kann das sein? Auch wenn du zum 20. Mal zu ihm kommst, 30. Mal, 40. Mal mit derselben Sünde, kann das sein? Er verdreht die Worte Gottes, Gott, der seinen Menschen, seinen geliebten Menschen, mir und dir, Fülle schenken möchte, Freiheit schenken möchte, um uns in die gleiche Situation zu bringen, wo er ist. Und wieder antwortet Jesus mit einer Bibelstelle aus dem 5. Buch Mose. Und wenn man ein bisschen weiter liest, steht im 25. Vers, 5. Mose 6, 25, und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, wie er es uns befohlen hat. Weißt du, die beiden stehen nicht ohne Grund auf diesem Tempel und blicken da hinunter. Der Tempel war der Ort, an dem Gott angebetet werden sollte, an dem Gott geehrt werden sollte. Das Problem war nur, dass die Priester und die Pharisäer, die geistliche Elite, auf ihre eigene Ehre bedacht waren, selbst groß zu werden, sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken. Sie hatten auf ihre eigene Gerechtigkeit gebaut. Sie suchten Ruhm und Ehre bei den Menschen, nicht bei Gott. Jesus widersteht diesem falschen Hochmut. Er sagt, der Gehorsam gegenüber meinem Gott ist mir wichtiger, als von Menschen geehrt zu werden, als von Menschen gelobt zu werden. Er wusste, dass es nicht von Dauer ist. Aus unserer gelebten Beziehung zu Gott, das, was wir wirklich im Alltag zu ihm leben und nicht aus dem, was wir tun, werden wir für gerecht erklärt. Hochmut kommt in dieser Situation wirklich als allererstes vor dem Fall. Der Teufel hat versucht, sich zu profilieren, sich über Gott zu stellen, ihm die Ehre zu nehmen und damit seinen Platz einzunehmen. Ich habe eine Frage an dich. Kennst du Situationen, wo du vielleicht über dich hinauswächst und wenn du gelobt wirst oder vielleicht auch einen Dienst hier in der Gemeinde tust, spürbar wächst, wenn Leute dich loben, wenn du vielleicht hier vorne auf der Bühne stehst? Wem gibst du die Ehre? Behältst du sie für dich oder gibst du sie Gott? Versteh mich nicht falsch, es ist kein Problem und es ist nicht falsch, Komplimente anzunehmen, überhaupt nicht. Aber die Frage ist, was machst du damit? Was stellst du damit an? Pushst du dein Ego? Oder gibst du Gott die Ehre? Ich predige auch bei uns in der Gemeinde und auch in anderen Gemeinden. Und das Ding ist, wenn ich eine Predigt abliefere, die den Leuten weitergeholfen hat, dann kommen manche auf mich zu und sagen, hey Juri, war eine coole Predigt, vielen Dank, das hat mir weitergeholfen. Was nicht verkehrt ist. Aber die Frage ist, was fange ich damit an? Und es gab Situationen, und bin ich ehrlich zu dir, wo ich festgestellt habe, boah, ist jetzt problematisch. Ich merke, ich wachse. Nicht körperlich, in meinem Ego. Ich habe mich gefragt, was mache ich damit? Das Ding ist, dass du und ich verstehen müssen, Gott lässt sich seine Ehre nicht nehmen. Gott spielt dieses Spiel nicht mit. Und ich habe meinen Mentor gefragt, hey, wie gehst du damit um? Was soll ich machen? Ich habe damit zu kämpfen. Und er sagte zu mir, ganz einfach, egal was du tust, ob es jetzt Lobpreisleiten ist oder ob es Predigen ist oder ob es das Leiten der Kinderkirche ist, egal was es ist, geh auf deine Knie und gib Gott die Ehre, wenn du fertig bist mit deiner Arbeit. Ich habe mich am Freitag erst mit einem jungen Mann unterhalten, der momentan absolut erfolgreich ist. Er arbeitet neben dem Studium und eine steile Karriere liegt vor ihm. Und er sagt, ich bin so gesegnet und ich erfahre gerade so viel Fülle in meinem Leben. Studium läuft super auf eins. Arbeit läuft super. Privat läuft es super. Und ich habe irgendwie damit zu kämpfen, dass ich stolz werde, weil es so gut läuft. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und er sagt, ich habe gemerkt, und er ist nochmal eine Schulterbreite breiter als ich. Er hat gemerkt, wenn ich auf die Knie gehe und Gott die Ehre gebe, es entlastet so sehr und es erfüllt mich gleichzeitig so sehr, Gott zu ehren und ihm die Ehre zu geben, ihm das zu geben, was ihm gebührt. mein Appell an dich, gib Gott die Ehre. Spiel dieses Spiel nicht mit. Gott spielt es ebenfalls nicht mit. Punkt Nummer 5. Um zu siegen, musst du die richtige Person anbeten. Wenn du siegreich in Versuchung oder durch Versuchung hindurchgehen möchtest, musst du die richtige Person anbeten. Der Teufel startet noch eine letzte Offensive, ein letzter verzweifelter Versuch. Er nimmt Jesus mit auf diesen Berg und er zeigt ihm alle Reiche dieser Welt, alle Macht dieser Welt. Und er sagt, das kriegst du alles von mir, ist ein Geschenk, wenn du dich von mir niederwirfst. Das Problem ist nur, das, was der Teufel ihm anbietet, hat einen sehr hohen Preis. Er sagt eigentlich, knie vor mir nieder, fall vor mir nieder und ich gebe dir wertlosen Kram dafür. Das ist das, was der Teufel mir und dir anbietet. Gib dem nach, was ich dir sage, und ich gebe dir wertlosen Kram, der dich leer und kaputt zurücklässt. Eigentlich hätte es anders laufen sollen. Eigentlich hätte der Teufel vor Jesus niederfallen sollen, sagen sollen, du bist der Sohn Gottes und ich bin nicht würdig, mal mit dir zu sprechen. Ich bin ein gefallener Engel. Und das sehen wir wieder, dass die natürliche Ordnung pervertiert wird. Dass der Teufel ein Verdreher ist. Er versucht ihm eine Form der Macht und des Reichtums anzudrehen, die vergänglich ist. Die nichts zu bieten hat, außer einem kurzweiligen Vergnügen. Diese Stelle macht eines deutlich, Anbetung ist keine Nebensache. Und Anbetung ist es auch nicht, einmal im Gottesdienst, einmal in der Woche die Hand zu heben und Jesus zuzusingen, sondern Anbetung ist das, was in meinem und deinem Leben alltäglich passiert. Anbetung äußert sich darin, was du zu deinem Lebensmittelpunkt machst. Und jetzt spreche ich nicht von deinem Auto oder von deinem Kontostand, von deinen Pokalen, dass du ihnen vielleicht einen Altar baust oder sowas. Davon rede ich nicht. Was ist dein Lebensmittelpunkt? Was machst du zu deinem Lebensmittelpunkt? Was hat absolute Priorität in deinem Leben? Worin investierst du deine ganze Kraft? Woran hängt dein Herz? Welchem Ideal, welcher Person verschreibst du dich? Anbetung schlägt den Satan in die Flucht. Ich habe mal von einem Beispiel gehört, und zwar kam ein junger Mann zu einem Prediger und sagte zu ihm, hey, ich habe ein Problem, und zwar ist mein Glaube wirklich unterirdisch. Also mein Glaube an Jesus, an Gott ist nicht wirklich groß. Und dann habe ich meinen Arbeitskollegen neben mir, der ist Moslem. Und er betet mehrmals am Tag. Er hält die Fastenzeiten ein. Er hält den Ramadan ein. Er hält wirklich jedes kleine Gebot, was da vorhanden ist. Und er sagt, wenn ich mich mit ihm vergleiche, dann scheint mein Glaube wirklich klein zu sein. Die Antwort war sehr simpel. Die Frage ist nicht, wie groß dein Glaube ist, die Frage ist, wen betest du an? Wie groß ist die Person, an die du glaubst? Nicht die Größe deines Glaubens ist entscheidend, sondern die Größe der Person, die du anbetest. Ich komme langsam zum Schluss und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber jede Versuchung, die Jesus widerfährt, hat einen ganz anderen Ausgang, hat einen größeren Ausgang, einen besseren Ausgang als das Angebot des Teufels. Jesus hatte Hunger. Zum Schluss kommen die Engel zu ihm und dienen ihm. Der Teufel bot ihm nur Steine an und ein bisschen Brot, was man daraus hätte machen können. Aber die Engel bringen ihm das Beste, was es eigentlich gibt, was wir uns eigentlich vorstellen können. Anstatt durch einen spektakulären Sturz zur Ehre und Macht zu kommen, zu Ruhm, wird Jesus am Kreuz sterben, und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Er sitzt auf dem Thron und er hat jetzt den ganzen Ruhm. Er hat jetzt die ganze Herrlichkeit. Das, was vergänglich war, hat keinen Bestand. Aber Jesus hat jetzt dafür Ruhm und Ehre. Und er wird auf ewig gepriesen. Anstatt sich mit einem vergänglichen Reich zu begnügen, mit vergänglicher Macht, wird Jesus ein Reich aufbauen, wenn er wiederkommt, das unvergänglich ist. Und er wird in der Mitte seines Volkes sein. Er wird unser Licht sein, heißt es in der Offenbarung. Er wird uns scheinen. Wir brauchen keine Sonne, sondern er wird unser Licht sein. Er wird uns leuchten. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, ob du manchmal komische Sachen träumst. Wenn ich sonntags mit der Predigt dran bin, dann träume ich manchmal am Montag. Ich stehe auf der Kanzel oder ich stehe auf der Bühne und ich blätter panisch in der Bibel rum, weil ich keine Predigt habe. Das ist ein uncooles Gefühl. Ich wache dann auf und stelle fest, es ist Montag. Okay, ich habe noch die ganze Woche Zeit, mich vorzubereiten. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet hatte, hatte ich ebenfalls einen Traum. Und ich möchte ihn gerne mit dir teilen, weil ich glaube, dass es dass es ein Schlüsselmoment ist, um diese Predigt mitzuverstehen. Ich habe mich samstags vorbereitet und habe mich pennen gelegt und träume diesen Traum. Ich stehe in einem Luxusloft, so ein richtig cooles, großes Apartment. Ich liebe große Räume, helle Räume, viel Platz, edle Möbel. Der Besitzer hat es mir überlassen. Er hat mir eine Vollmacht ausgestellt, in diesem Loft zu leben. Und ich gehe durch diesen Loft, durch dieses Apartment und bestaune alles, bewundere alles, weil es einfach so cool ist, weil es einfach toll eingerichtet ist. Und im Hintergrund höre ich, wie es an der Tür klopft und die Tür aufgeht. Hereinkommt eine Person in einem grauen Anzug und die hat ein ziemlich fieses Grinsen drauf. Und sie sagt, ich möchte mich hier einmal umsehen. Und ich frage mich, okay, warum will sich die Person umsehen? Dieses Apartment gehört doch mir, ich habe doch die Vollmacht. Und sie geht so in diesem Loft umher und schaut sich alles an. Und dann sieht sie plötzlich diesen Vollmachtsvertrag auf dem Tisch liegen. Und stürzt sich auf diesen Vertrag, nimmt den Füller und will dort ihren Namen einsetzen. Und ich merke, ich möchte das nicht. Und ich stürze mich auch auf diese Person und wir kämpfen um diesen Füller. Und es steht ein Gekrickel auf dem Dokument. Und ich will verhindern, dass sie unterschreibt. Und dann wache ich auf. Ich gehe morgens dann in mein Büro am Sonntagmorgen und ich habe diesen Traum keine Beachtung geschenkt. Ich setze mich an meine Predigt, weil ich sie nochmal durchgehen möchte, bevor ich loslege, und ich lese folgende Zeilen. Sie sind wie ungebetene Gäste. Und mir wird bewusst, dass dieses Apartment, dieser Loft, mein Leben mit Gott ist. Gott schenkt mir Fülle, er schenkt mir Freiheit, er schenkt mir Frieden. Dafür steht dieses Apartment. Das heißt nicht, dass mir keine Krankheiten, keine Sorgen oder Ähnliches widerfahren werden. Es geht nicht ums Wohlstandsevangelium. Aber ich begreife, dass dieses Leben mit Gott ein Bild für diesen Loft ist. Und mir wird in dem Moment bewusst, ich kann Anfechtungen und Versuchungen alleine nicht durchstehen. Ich brauche dazu den Heiligen Geist. Und der Teufel versucht alles, um mich aus diesem Leben herauszuwerfen. Ein Geschenk Gottes. Dieses Loft ist ein Bild für mein und dein Leben. Und wir können diesen Kampf nicht alleine bestehen. Wir brauchen dafür die Hilfe des Heiligen Geistes. Dass er uns hilft, die Lügen und die Versuchungen des Teufels zu entlarven. Gottes Wahrheiten über unser Leben auszusprechen und nicht passiv zu sein. Der Sieg von Jesus macht eines deutlich. Du und ich, wir stehen ebenfalls in diesem Sieg, wenn wir uns darauf berufen, wenn wir uns darauf verlassen. Und egal, wo deine Bedürfnisse sind, ob du dich nach Liebe sehnst, Gott hält Liebe für dich bereit, die deine Vorstellung überschreitet. Er hat seine Liebe am Kreuz bewiesen. Welche Liebe gibt es, die so weit geht wie seine? Wenn du ein Leben in Fülle suchst, dich aber mit irgendwelchem Zeug füllst, mit Netflix oder vielleicht Dingen, die du kaufst, Jesus hält Fülle für dich bereit, die über dein Verständnis hinausgeht. Wenn du Freiheit suchst, möchte Jesus deine Ketten sprengen. Er möchte dir deine Schuld vergeben. Der Satan hingegen hält nur Ketten für dich bereit. Wenn du dich nach Annahme sehnst, nach Wertschätzung, Jesus gibt dir Wert. Wenn du dich nach einer Beziehung sehnst, mit einer Person, frag Gott, er möchte dir das geben, was wirklich Tiefgang hat. Keine kurzweilige Beziehung. Jesus möchte mir und dir in Versuchung beistehen. Er hat es selbst erfahren, was es heißt, versucht zu werden. Deswegen kann er mit dir mitfühlen. Und er möchte, dass du genauso siegreich bist wie er. Amen.